der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
Einen wunderschönen guten Tag zu unserer ersten Episode in 2024 im Rahmen unseres Projektmanagement-Podcasts. Und heute wieder zusammen mit meinem Kollegen Thomas Henkelmann. Hallo Thomas.
Hallo zusammen und wieder ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante auch Rückblicke zu den Trends, die wir Anfang des Jahres postuliert haben und was daraus geworden ist.
Stimmt, wir machen das ja schon seit einer Weile. Wir haben jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder mal ein Webinar dazu gemacht oder einen Podcast dazu gemacht oder eine Episode zumindest. Und Trends, nichts ist beständiger als der Wandel, ist hier im Projektmanagement genauso. Und wir haben ja letztens gesagt, dass das Thema KI, das Thema Ressourcenmanagement, das Thema, wie sie Organisationen verändert werden und so weiter, haben wir alle möglichen Sachen angeschaut. Und ich sage jetzt einfach mal so wertfrei, da war jetzt nichts dabei, was komplett daneben lag. Aber so schwierig ist das jetzt auch wieder nicht. Aber fangen wir doch einfach mal vorne an, oder? Wir haben spaßeshalber letztes Jahr, nachdem ChatGPT vorletztes Jahr, also Ende 22 angefangen hatte, so richtig bekannt zu werden, haben wir ja unsere Trend 23 damit begonnen. Na, was ist jetzt mit KI? Und damals ging es noch darum, ja, da kann man so ein bisschen so, wenn ich ein Haus bauen möchte, dann kannst du mal sagen, ein bisschen Fragen, ein bisschen Risikomanagement und so weiter. Das war schon gar nicht schlecht, aber jetzt drehen wir bei dir die Geschichte weiter, was ist daraus geworden? Und wir haben auch gesagt, dass das kommt und dass das gut ist. Wir haben jetzt vor kurzem den Microsoft New Planner vorgestellt bekommen von Microsoft. Der wird in den nächsten Monaten auch entsprechend öffentlich verfügbar sein. Und was ist dort fest eingebaut, Thomas? Mitgeliefert?
Naja, da muss man ja ein bisschen ich weiß, die Ignite ist gerade vorbei und der Hype legt sich langsam ein bisschen. Und das, was jetzt da New Planner heißt, ist ja im Prinzip der alte Planner mit dem alten Project for the Web in einem neuen Gewand. Ja, also mal ganz ehrlich, ja, viele Dinge kommen dort zusammen, die zusammengehören, das ist wunderbar. Aber was vor einem Jahr mit ChatGPT noch für große Aufregung gesorgt hat, ist dort jetzt Handwerkszeug geworden. Ja, das heißt, Copilot ist einfach mit dabei, immer an der Seite verfügbar. Heute Morgen hat mein Rechner gebootet, natürlich während eines Meetings, und plötzlich ist der Copilot auch verfügbar. Das heißt, diese AI-Themen sind jetzt einfach Werkzeuge, die man mit nutzen kann und die überall verfügbar sind, was ich für eine gute Sache halte. Das heißt tatsächlich, der eine Trend ist schon voll eingeschlagen.
Genau, und die Frage ist, was löst das Ganze jetzt hier? Also so erfahrungstechnisch, was kann ich denn für Fragen stellen? Also wir haben es ja letztes Jahr mal gemacht mit, ich möchte ein Haus bauen, was muss ich denn da tun? Und wie kann ich mich auf schlechtes Wetter vorbereiten? Das sind so ganz allgemeine Dinge, beziehungsweise sind ja noch weitergegangen. Ich möchte einen Dienst schreiben, der SAP mit Dataverse verbindet. Und da kamen auch so Vorschläge von Microsoft, welche Libraries, welche Dienste in Azure und so weiter, was man alles verwenden kann. Also echt wunderbare Antworten. Aber es geht ja automatischer Ressourcenausgleich, Thomas. Das war doch immer so ein Wunsch vor vielen Jahren, du erinnerst dich, da gab es noch Firmen, die haben gesagt, so, wir können richtig, richtig rechnen, war Rechenleistung ganz wichtig. Und der automatische Ressourcenausgleich, naja, der war eigentlich nicht zu gebrauchen, das war Quatsch. Siehst du da irgendeine Besserung mit dem, was wir jetzt haben?
Naja, da kann man sich, glaube ich, noch einiges erwarten, und da hat es ja meistens, glaube ich, gar nicht an den Algorithmen gehapert, sondern dass man einfach nicht alle Rahmenparameter kannte und auch vielleicht nie kennen wird für ein, sage ich mal, vollautomatisches Ressourcenmanagement oder Ausgleichsthema. Ich denke aber, dass diese ganzen AI-Funktionalitäten ja eben, wie gesagt, eher zum Tagesgeschäft werden, und wenn man früher, Ausdruck sei mir verziehen, gegoogelt hat, um irgendwas rauszufinden, dann fragt man jetzt einfach seinen Copilot, was vermutlich auch ein paar Verwerfungen in der Industrie nach sich führen wird. Ja, Thema Anzeigenkunden und Werbung schalten. Und ja, wo sucht man denn heute, wenn man was wissen möchte? Da ganz interessanter Paradigmenwechsel.
Beziehungsweise wir sind ja auch Planisware-Partner, und Planisware hat das auch mit aufgegriffen und letztendlich in Planisware Enterprise zumindest reingebracht. Das ist auch etwas, was jetzt wirklich verfügbar ist, und wo man also auch seine eigenen Daten letztendlich analysieren kann. Und da geht es ja darum, eben die Planung, also ja, Ressourcenmanagement und Konflikte ist schön, aber was ist, wenn ich von Haus aus besser plane aufgrund meiner vorhandenen Daten? und die wirklich vorhandenen Daten einfach mal berücksichtige. Und das ist das, was dort zum Beispiel auch passiert, dass wenn man natürlich einen guten Datenstand hat, also schön wäre es, wenn man jetzt also, was ich, so 5, 6, 7 Jahre oder mehr Datenstände hätte, also geplante Projekte mit einer Baseline, die damals gesetzt wurde, mit Actuals, die dazugekommen sind und so weiter. Aber aufgrund der Texte, wenn man jetzt Vorgänge plant, kann man sich Vorschläge machen lassen, was Dauer und Aufwand betrifft und so weiter. Also da werden wirklich, ich sage jetzt mal, ja, also ob das jetzt schon AI ist oder nicht oder KI ist, die zweite Frage ist auf jeden Fall mal eine sehr gute Analyse der Daten, die man hat, dass das berücksichtigt wird und dass man von Haus aus besser plant.
So. Ja, ist, glaube ich, eine komfortable und sehr mächtige Statistikfunktion, ohne es abwerten zu wollen, ja, die natürlich auf Daten beruht, die man sowieso schon hat, die man sich sonst aber entweder nicht anschauen würde oder zu lange bräuchte. Und die Geschwindigkeit ist natürlich schon beeindruckend und wird sicher noch weiter zunehmen, in der solche Antworten geliefert werden. Und charmant, wie du schon ansprichst, ist, dass man eben auch eigene Daten mit reinbringen kann, ohne sie der Welt zur Verfügung zu stellen, was ja ein bisschen so dieses ChatGPT-Thema vor einem Jahr war, wenn ich was gefragt habe. Hat jeder andere auch gewusst, dass ich das gefragt habe und meine Antwort sozusagen mitlesen können. Da sind wir deutlich weiter. Das ist aber auch angekommen. Das Thema Privacy, Datenschutz hat, glaube ich, auch dort voll Einzug gehalten. Das ist ja genau die Schlacht, die auch gerade tobt. Ja, also wie weit kann und darf AI eingesetzt werden und mit welchen Datenschutz-Hintergründen?
Ja. Genau, also ich glaube, statistische Auswertung von dem, was man hat, war überfällig. Das passiert jetzt endlich. Aber ob es jetzt wirklich künstliche Intelligenz ist, also ob da jetzt wirklich dann mehr draus wird oder ob das einfach nur, ja, ich sage jetzt mal, sinnvolle Vorschläge sind. Also ich hätte gesagt, die KI, die wir da haben, ist in erster Linie darin zu finden, dass Texte als ähnlich identifiziert werden und dass man durchaus den Sinn von Texten, von Vorgängen letztendlich, ja, ich schreibe einen Plan, habe Vorgänge, Vorgang 1, 2, 3, 4, 5, eine Phase oben drüber, Meilenstein hinten dran, so dass dieses Konglomerat aus Buchstaben, sage ich jetzt einfach mal, dass das richtig identifiziert wird und das ist aus meiner Wahrnehmung das, wo die Schlauheit drinnen steckt, dass diese Texte so analysiert werden, dass wenn ich jetzt einen neuen Vorgang eingebe und einfach sage so, hey, gib mir mal ein paar Details dazu, dass da die Schlauheit drin besteht, dass da jetzt kein Blödsinn vorgeschlagen wird. Und das ist viel mehr als Statistik sozusagen, sondern das ist wirklich Erkennen von Texten, Erkennen von Zusammenhängen und das finde ich schon wirklich mächtig. Also das finde ich echt beeindruckend.
Ja, und ich denke, da kann man sich auch einfach, naja, freuen auf Dinge, die einem halt Routineaufgaben auch letztendlich abnehmen. Also ich nutze es selber mal für verschiedenste Texte, die wir immer wieder natürlich hier auch in unseren Webinaren oder für Videoaufnahmen brauchen. Und allein einen Text, den man sich jetzt mal in 20 Minuten zusammen überlegt hat, dort mal hinein zu kopieren und verbessern zu lassen, den kriegt man in 0,2 Sekunden zurück und der liest sich flüssiger und klingt besser und benutzt Worte, die man vielleicht kennt, aber nicht verwenden würde. Also da gibt es einfach so ganz praktische Ansätze, wie man sich das Leben leichter machen kann. Und ich glaube, da muss man auch einfach nur die Scheu überwinden und sagen, ja wunderbar, das nutze ich jetzt mal dafür und lass mir dort auch helfen. In den Projekten mit dem Ressourcenmanagement, unserer Königsdisziplin, die wir hoffentlich ein bisschen entkrampft haben dieses Jahr, wird sich auch noch Einzug halten.
Genau, also ich glaube, Sachen nehmen ist gut, Sachen vorschlagen lassen ist auch gut, mitdenken ist immer noch die beste Variante, aber der Trend, dass das Einzug hält, der ist ungebrochen, was heißt ungebrochen, der hat letztes Jahr, ich sag, richtig gut angefangen, nachdem es davor, ich sag mal, reines Hirngespinst war aus meiner Sicht, aber das ist glaube ich, eingeschlagen und das wird jetzt tatsächlich so sein, dass man auch bessere Projektpläne kriegt, weil ich halt einen Vorschlag mache, ich habe einen Sammelvorgang, gebe einen Text ein und frage, was könnten denn die Details dazu sein und vor allem für unerfahrenere Leute, glaube ich, ist es einfach ein guter Hinweis, was man alles berücksichtigen könnte. Und noch dazu, wenn es die eigenen Daten sind, dann ist das quasi gelebte Lessons Learned. Ich muss den neuen Projektleiter nicht sagen, hey, guck mal hier, Müller, Meier, Schulze, die haben solche Projekte schon mal gemacht. Frag die doch mal, schau mal, was da drinnen steht, sondern ja, idealerweise quasi plane ich mein Projektplan grob und kriege Details vorgeschlagen. Also wenn das jetzt weiterkommt, dann würde ich sagen, geiler Trend, sorry.
ja. Ja, vielleicht einen kleinen Wermutstropfen, der uns so langsam eingeschenkt wird. Es ist jetzt alles noch umsonst und wird angeboten und Preface und mach doch mal. Man gewöhnt sich natürlich dran. Da wird, glaube ich, ganz schnell die Kostenschraube angezogen werden und dann wird sich ganz klar natürlich die Spreu vom Weizen trennen. Also wer kann sich das leisten? Wer will sich das leisten? Wer hat die bessere AI, die er sich leisten kann, um die besseren Ergebnisse zu haben? Also ich glaube, das beginnt gerade auch erst im Sinne eines Wettbewerbsvorteils auch für Unternehmen. Da wird noch einiges auf uns zukommen.
Ja. Ich würde sagen, lassen wir das Thema KI mal stehen, bleiben aber noch ganz kurz bei Tools vielleicht, nämlich was sich sonst noch so getan hat am Markt. Wir haben ja ganz kurz schon angesprochen, der New Planner von Microsoft. Was ich einfach nur ganz kurz noch erwähnen wollte, was aber jetzt ein Trend ist, der sich fortsetzt, das haben wir schon seit längerer Zeit mal aufgegriffen, nämlich die klassischen Toolhersteller schauen, dass sie agile Methoden reinkriegen oder Funktionen und umgekehrt. Das letzte Beispiel eben genau New Planner von Microsoft führt eben den Planner mit den Kanban-Boards, mit Project for the Web, mit dem Gantt Chart zusammen. Das gibt es jetzt wirklich in einem Tool und zwar wirklich schön und gut kombiniert. Und Monday.com auf der anderen Seite schon eine Weile her jetzt, aber nichtsdestotrotz hat auch ein Gantt Chart drinnen und kann rechnen. War ja früher mehr ziemlich Kanban-orientiert und früher in Jira gab es ja auch schon Dinge mit Big Picture und so weiter, dass man da Gantt Charts mit dazugebracht hat. Also der Trend, den gibt es nach wie vor, also auf dem Toolmarkt, das auf jeden Fall mal rein funktionsmäßig, agil und klassisch weiter in die Tools zusammenfasst. Da stützt sich keiner mehr nur auf die eine Welt und sagt, nee, wir machen ja die andere Seite interessiert mich nicht, oder? Noch weitere Erfahrungen, Thomas? Oder wie wird es auch angenommen? Ja, also, ist das ein Trend, das nur die Hersteller haben oder braucht es eh keiner?
Fast schon eine eigenartige Story, weil natürlich gibt es ja so ein Projektmanagement, ja, Grundstock an Funktionalitäten, den man haben möchte. Jeder beginnt an irgendeiner Ecke und merkt dann, hoppla, das bräuchten wir eigentlich auch noch. Und jetzt waren wir ja vor 2-3 Wochen, glaube ich, auf einer großen Expo, der Product Controls Expo in London, wo es dann auch darum ging, viele große Hersteller und da wirklich alle Funktionalitäten in jedem Tool vollständig verfügbar. Und da haben wir ein bisschen dagegen gehalten mit unserem Integrationsansatz und wirklich auch unseren Kunden oder Interessenten gesagt, macht doch, was ihr wollt. Ja, also Best-of-Breed-Ansatz, nehmt von jedem Werkzeug die Sachen, die wirklich gut da drin sind, weil keiner kann überall sehr gut sein, das glaube ich einfach nicht, und bringt die Daten einfach über eine Integration zusammen, wo es einfach sinnvoll ist. Und das hat tatsächlich viel Anklang gefunden, haben wir viel Feedback bekommen, weil natürlich auch die Kunden zunehmend unsicherer sind und verwirrt sind. Ja, es kann plötzlich, jeder kann man und jeder kann Agile und jeder kann Sprints, aber die einen können es halt gut, die anderen mittel und die anderen gar nicht. Trotzdem haben alle den Aufkleber drauf. Und da haben wir, glaube ich, auch eine gewisse Reife bei unseren Kunden festgestellt, die sagen, nee, ich nehme von dem den Terminplaner, von dem das Aufgabenmanagement, von dem die Zeiterfassung. Das ist doch heutzutage kein Thema mehr, das auch ordentlich zusammenzustecken zu einer Gesamtlösung. Da sehen wir eine ganze Menge Schwung in diesem Thema.
Ja, weil es ja auch so ist, dass die Tools mittlerweile viel stärker verankert sind als noch vor einigen Jahren, vor ein paar Jahren, wo vielleicht auch noch nicht so viele Projektmanagement-Daten da gewesen sind, die Prozesse nicht so gut etabliert waren und so weiter. Da hat man dann schon mal gewechselt, einfach so. Geh mal hier hin, geh mal dahin. Aber wir erleben es immer mehr, dass Projektmanagement-Software auch wirklich krass verankert ist im Unternehmen und man es eben nicht einfach wegschmeißt und was Neues nimmt, weil das ja dann alles kann, sondern dass es tatsächlich ein Trend ist, dass man sagt, Entschuldigung, das läuft jetzt aber schon und können wir es nicht lassen? Können wir nicht einfach das, was uns fehlt, dazunehmen und das irgendwie integrieren? Also das ist
ein guter... Das sehen wir jetzt tatsächlich auch mit unseren diversen Power-Plattformen angeboten, dass wir dort mehr und mehr sagen die vielleicht operative Ebene, das tatsächliche tägliche Arbeiten auch in Teams abfangen, aber jedem seinen Scheduler lassen, den er gerne einsetzen möchte, jedem sein Risk-Management-Tool, das er einsetzen möchte. Hauptsache, wir kriegen das alles mal auch wiederum einen Management-Report. Und das ist ja heutzutage eher Handwerkszeug als Wissenschaft. Das kann man ja tatsächlich einfach machen.
Genau. Aber gute Sache, apropos Teams, das ist vielleicht auch direkt der nächste Punkt und Überleitung Richtung Kommunikation und also von den Tools raus, was auch eine Stärke der Tools ist. Also Chat, hätte man früher gesagt, naja, Chat, ich meine, ich muss da einen Terminplan machen, ich brauche Meilensteine, ich brauche Phasen, ich brauche Arbeit, Kosten, Geld, whatever. Das sind doch die Funktionalitäten. Und mittlerweile ist es immer stärker, dass eben wirklich die Erkenntnis, dass wir in Projekten zwar, was sind wir, Termine, Kosten, Qualität und Ziele und so weiter, schauen wir, messen wir, aber scheitern tun wir an der Kommunikation. So gibt es ja wunderbare Darstellungen. Aber ist tatsächlich so. Und insofern mehr Kommunikation ins Projekt zu bringen, nämlich weil wir eine stärkere Teams-Integration hat. Und Teams hat ja nun wirklich, also wie sagen wir mal, zumindest die Microsoft-minded Companies haben natürlich Teams als Kommunikationsplattform Nummer 1, zieht aber voll Richtung Projektmanagement. Das ist ein krasser Trend in letzter Zeit, dass ganz viele Leute auffragen so, und ist es denn in Teams integriert?
Ja, ohne Teams kommt man praktisch gar nicht mehr durch, das stimmt schon, aber was früher tatsächlich morgens ging Outlook an und hat man den ganzen Tag geguckt, was im Kalender steht oder welche Mails reinpurzeln, ist bei den meisten inzwischen, glaube ich, Teams und ich habe auch einige tatsächlich Kunden und meine Kinder sowieso, die sagen, was, E-Mail? Nein, also habe ich schon lange nicht mehr benutzt, es geht alles per Chat, per direkter Kommunikation, weil es schneller ist und natürlich gibt es ja auch immer schon ganz gute Ansätze, die gab es tatsächlich früher auch in Microsoft Project schon mal, da ist der Name einer Ressource aufgetaucht und daneben die Kontaktdaten, dann musste man aber relativ mühsam eine Mail oder eine Message komponieren und die dann verschicken. Wenn das noch stärker zusammenwächst, ich bin im Terminplan, plane was, wen ich dafür brauche, sehe ein Fenster aufgehen, frage schnell was nach und kriege einfach Sicherheit in meiner Planung und in meinen Projektdetails. Ich glaube, da ist noch viel zu holen, das stärkere Einbinden und je mehr man sich absichert und auch unser Credo, die Aufgaben von denjenigen planen und bewerten lässt, die sie tatsächlich umsetzen, desto besser bin ich hinterher in meiner Projektplanung.
Genau, so, das vielleicht.
Ich glaube, noch einiges rauszuholen.
Ja, genau. Aber wo rausholen, da wollen wir das noch ins Detail reingehen. Also natürlich kann ich eine Mail schreiben oder auch einen Chat jetzt irgendwie zum Projekt insgesamt und da drinnen dann schreiben in Phase 7 und bei Meilenstein 3 oder whatever, sondern es ist wäre noch viel cooler und das ist ja das, was tatsächlich auch passiert, dass ich den Chat direkt an einen Task oder einen Meilenstein hängen kann, dass ich genau darüber diskutiere und in den Projektplan reingehe und die Historie drinnen sehe, warum steht denn der jetzt da? Wieso hat sich der dorthin verschoben? Was ist denn da passiert? Oder warum stehen da jetzt 40 Tage Aufwand drinnen und nicht mehr 20? Wieso ist das Ding so explodiert? Oder vielleicht ist es auch kürzer geworden. Ja? Wurscht, was es ist. Oder der Meilenstein wird zum dritten Mal verschoben und dann ist auch die Frage, in welchem Statusbericht soll ich das mühselig nachlesen? Oder kann ich mich einfach den Terminplan anschauen, auf den Statusbericht klicken und sozusagen die Historie der Kommentare dazu lesen, die aus dem Chat stammen. Also das heißt, da wächst wirklich Kommunikation in den Projektplan rein.
Natürlich, weil die Projekte werden ja von Menschen gemacht, die einfach kommunizieren müssen und wir wissen ja, nichts ist schwieriger als das, was der eine sagt und der andere versteht, ohne auf alle Details einzugehen. Und je mehr man davon natürlich nachhalten kann, zum Teil auch wirklich als Dokumentation oder eben auch als Wissensdatenbank später mal, desto besser ist es natürlich. Und wenn man sich das wieder mit unserem ersten Thema zusammensteckt, ja, was waren denn die großen Diskussionspunkte in einem Projekt und warum haben sich Sachen immer wieder mal verschoben, dann kann man ja eine ganze Menge rausziehen, auch für Lessons Learned, auch für neue Projektpläne. Und wieder in dieser Wissensintegration über AI-Integration. Also ja, alle diese kleinen Bausteine kommen hier ganz gut zusammen.
Genau, das Thema hat auch das PMI aufgegriffen, was wir jetzt gerade besprechen, so Kommunikation und so weiter. Es gibt ja immer einen Bericht Pulse of the Profession, gab es in 18, 19, 20, 21, ich glaube 22 gab es keinen, aber in 23 gab es auch einen. Das ist ja immer eine Umfrage über mehrere tausend Leute, wie es ums Projektmanagement gerade steht und was gerade wichtig ist. Und in der Tat kommen dort ja Power Skills ganz vorne. Und Power Skills, also der 24er Bericht kommt vielleicht jetzt dann in 24 irgendwann wieder, aber jetzt der aktuelle ist der 23er, auch wenn wir jetzt in Trends 24 sprechen. Ich glaube, dass das ungebrochen ist. Wir haben es bei uns auch in unseren Trends davor mit einem Bericht von McKinsey und vom Stifterverband und so weiter, von diversen Dingen, welche Skills in Projekten und so weiter in der Arbeitswelt denn wichtig sind, aber speziell auch in Projekten. Und da steht es hier auch beim PMI wieder ganz oben, Communication. Also das heißt, die Kommunikationsfähigkeit von Projektleitern, unabhängig davon, ob ich jetzt den richtigen Chat im richtigen Tool, im richtigen Meilenstein verwende, aber ganz prinzipiell oder wie du schon gesagt hast, dass man es den Leuten, also wenn ich was sage, wie schaffe ich es denn, dass der andere oder die andere Person das dann auch wirklich versteht, also wie schaffe ich es, meinen Inhalt zu transportieren. Also Communication Skills stehen da ganz oben. Das zweite Thema ist Problemlösungskompetenz beziehungsweise Zusammenarbeit oder Collaborative Leadership heißt letztendlich. Bin gerade dabei, jetzt hier zwischen Deutsch und Englisch zu übersetzen, aber lassen wir es im Original und Strategic Thinking. Also diese vier Dinge, Communication, Problem Solving, Collaborative Leadership und Strategic Thinking sind die vier Punkte, die im PMI ganz vorne genannt werden als Power Skills. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt in dieser immer komplexer werdenden Umgebung, die wir haben und immer mehr Projekte, immer mehr Neuerungen, egal was es ist, glaube ich, geht es wirklich hauptsächlich darum, erstmal überhaupt die Oberhand über das Thema zu behalten, oder? Ob man nicht überrannt und überrumpelt zu werden von all diesen Einflüssen in den Projekten und das Projekt sozusagen überhaupt mal irgendwie sicher im Griff zu haben.
Naja, da kann man ja ein paar auch wieder bewährte Praxisen einsetzen. Das heißt, man schreibt mal auf, was man tatsächlich erreichen möchte im Projekt. Ja, ist zwar irgendwie Binsenweisheit, aber wie oft passiert es immer nicht, dass tatsächlich mal vorher festgelegt wird, was man tatsächlich erreichen möchte, was tatsächlich auch geliefert werden sollte. Also so ein paar wirklich über wahrscheinlich hunderte oder tausend Jahre Projektmanagement gereifte Fertigkeiten, die man dort einfach einsetzen sollte. Und um dann auf deinen Punkt der Komplexität nochmal einzugehen, ja, da kann man sich vermutlich von den Projektbeteiligten durchaus immer noch mehr, wie soll man sagen, geben lassen oder mehr Beiträge erhoffen, wenn sie stärker eingebunden sind und auch die Chance haben, sich Gehör zu verschaffen. Ja, also überhaupt mal zu wissen, da ist ein Problem, das habe ich schon mal gehört, da kann ich was beitragen, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Und ich meine, wie oft haben wir schon an der Kaffeemaschine mal, weil man kurz warten musste, irgendwas angesprochen und 3 Meter hinten sagt einer, hey, das habe ich schon mal gemacht. Ja, da habe ich was dazu. Also je mehr wir es schaffen, auch über vielleicht Projektgrenzen hinaus, dieses Thema Wissen im Unternehmen zu, ja, bereit zu halten, aufzubauen, zu institutionalisieren und Beiträge dazu zu ermöglichen, desto besser werden wir, glaube ich, auch in den Projekten. Und das wird vermutlich für mich zumindest eine der größeren Aufgaben werden. Wie schaffe ich es denn tatsächlich, dieses unglaubliche Know-how, wir sagen ja oft, wenn TPG wüsste, was TPG weiß, tatsächlich in den Projekten auch unterzubringen?
Genau,
ins Projektmanagement ganz direkt rein.
Genau, das ist ja, ich hatte letzte Woche gerade ein Seminar auch, wo es ums PMO-Aufbau und so weiter ging und genau um das Thema auch Lessons Learned und wie kann man denn das machen und da haben wir, glaube ich, ewig diskutiert darüber, eben wie schaffen wir es, dass dieses Wissen da ist, dass man das so gescheit kommuniziert über, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, um es beim nächsten Mal eben richtig zu machen und eben genau diese Problemlösungskompetenzen, die kann man jetzt nicht einfach lernen, indem man 3 Bücher liest, aber ich kann einfach mal schon mal hören, was andere gemacht haben und kann einfach die Leute zusammenbringen. Da hat mir Oma auch schon gesagt, beim Reden käme man leidsam. Das steht nach wie vor ganz oben drüber und egal wie viele technische Hilfsmittel und wir sind ja heute mit KI und so Zeugs eingestiegen und Chat und so, ja, ist schön, aber letztendlich, dass man wirklich sich zusammensetzt und überhaupt gescheit kommuniziert, ist in den Projekten heutzutage viel, viel wichtiger als noch viel früher, weil, und das ist vielleicht auch nach wie vor der Punkt, der noch lange nicht aufhört, es geht nicht darum, eine Spezifikation zu erfüllen, sondern wir haben ja immer häufiger Spezifikationen, die, naja, nette Ansätze sind und das, was man früher so belächelt hat von wegen, ja, bis zum Ende denkt man nicht nach, zum Schluss machen wir das dann agil. Ich meine, das ist heute auch nach wie vor keine Option. Ja? Also zum Schluss agil, so nach dem Motto, ich weiß nicht, wie es aufhören soll, schauen wir mal. Nein, aber es ist zum Teil von außen aufgedrückt, wenn man heutzutage ein 3-jähriges Projekt hat, das irgendwie neue Technologien verwendet, ja, was weiß ich, ob in 3 Jahren das, was ich da entdeckt habe, was ich einbauen möchte, ob es das noch gibt, ob es nicht 10 andere Firmen gibt, die es besser können und bessere Lieferanten sind. Also steht ja heute am Programm, dass sich so viel ändert. Und das muss man ja gerade aktiv einbauen und offen sein dafür. Und das ist der wesentliche Punkt auch, wollen wir nur eine Speck erfüllen oder wollen wir wirklich einen Nutzen erfüllen? Und dieser Nutzen wäre für mich jetzt die weitere Überleitung zum Thema ESG, was ja ein ganz großes Thema ist, also Environmental, Social und Governance. Also das heißt, also kann ich meine Projekte ordentlich für die Umwelt, ordentlich für meine soziale Umgebung und auch in einem ordentlichen rechtlichen Rahmen und natürlich ethisch sauber machen. Und da fängt es natürlich an, was mache ich für ein Projekt überhaupt und welchen Nutzen hat es und was produziert es? Also Durchführung des Projektes und vor allem, jetzt komme ich zurück, sorry Thomas, aber jetzt habe ich gerade 3 Sätze zu viel gesagt, aber ich habe gesagt, so, wo wollen wir eigentlich hin und das Wissen zu binden und so weiter, aber das Ergebnis muss ja auch dem entsprechen. Also wenn ich heute, nur als blödes Beispiel, wenn ich heute ein Auto baue, ja, früher ging es ja darum, gute Straßenlage, maximale Leistung und so weiter, klar, ist nach wie vor ein nicht unterbewertetes Thema, aber erstmal muss es fahren, sicher fahren und heutzutage auch ökologisch fahren. Und egal welches Projekt ich mache, muss das Ergebnis sauber sein.
Das Ergebnis sollte sauber sein, auch der Weg dorthin, also wie es tatsächlich umgesetzt wird, ist natürlich immer insofern schwierig, weil wessen Kriterien erfülle ich denn, wenn ich einen E-Aufkleber bekomme? Ja, da kann man sich ja vermutlich zu jedem Thema eine gute und eine schlechte Meinung holen und sagen, sind wir jetzt ökologisch verantwortlich, ja oder nein? Ist E-Auto besser als Diesel, ja oder nein? Kann man ewig weiterführen, das ist auch gar nicht das Thema für hier. Wir merken aber selber, sowohl bei Ausschreibungen, an denen wir teilnehmen, sind die Fachkompetenz und die technischen Fähigkeiten und der Preis, ja, die müssen dort drinstehen, aber es gibt immer mehr und mehr Punkte, die genau diese ESG-Beiträge auch von uns als Unternehmen abfragen. Das heißt, auch wir müssen uns nach außen entsprechend positionieren, um wiederum mit Kunden zusammenzuarbeiten, die sich auch wieder nach außen positionieren und sagen, ja, unsere Zulieferer machen das übrigens auch. Ja, das heißt, es ist eine lange Fresskette sozusagen von oben nach unten und unten nach oben, in der diese Kriterien dann erfüllt werden und auch Mitarbeitende, die wir ja auch ständig suchen, fragen mehr und mehr nach diesen Aspekten. Also ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht nur ein Modetrend ist oder ein Hype, sondern da wird es vermutlich ganz andere Kriterien geben, wie Unternehmen und ihre Projekte bewertet werden, wie du schon sagst, auf den Nutzen, der damit erreicht wird, aber auch, wie wir diesen Nutzen und diese Projekte tatsächlich hinbekommen. Ja, viele spannende Themen.
Genau, es gibt übrigens eine Website, die heißt greenproject.org, kann man sich auch mal anschauen, da gibt es auch Zertifizierungen drauf und runter, also in diese Richtung, auch beim PMI-Kongress letztes Jahr im Sommer war das so, dass das, dass das Change und alles das, was damit zu tun hat und auch eben diese ganzen ESG-Themen und vor allem natürlich auch auf der sozialen Seite und so weiter, war dort ein ganz großer Schwerpunkt, also das greift sinnvollerweise um sich, also ich finde, das ist mal was wirklich Sinnvolles. Ich sag mal, das schönere Gantt-Chart oder das bessere Kanban-Board zu haben, ist auch praktisch, aber wenn man jetzt mal wirklich den Sinn der Sachen hinterfragt und schaut, dass man das in ordentlichem Rahmen macht, dann ist es etwas, was im Projektmanagement ganz stark angekommen ist. Also es geht nicht mehr nur, dass es hier um Benefits Realization und das, was dahinter bei als Benefit und als Nutzen rauskommt, sondern eben tatsächlich auch, dass das in der Umwelt und in der Gesellschaft sauber eingeordnet ist, also dass das neben monetären und anderen Vorteilen, die man sich durch dieses Projekt erhofft, eben auch, ich bleibe nochmal dabei, dass es einfach sauber ist. Das ist ganz, ganz gut. Ich finde es auch schön, dass das tatsächlich auch bei den Kunden angekommen ist. Wir haben früher ja, ich sage mal, Anlagenbauprojekte gehabt und Maschinenbau und so weiter. Klar, natürlich nach wie vor, wir haben auch ganz viele Infrastrukturprojekte, aber wir haben auch wirkliche ESG-Projekte. Also es ist schön, wenn man in der Projektliste bei Kunden auch sieht, bam, plötzlich tauchen diese drei Buchstaben wieder auf, dass es tatsächlich jede Menge Initiativen gibt in Firmen, diese ESG-Ambitionen auch wirklich umzusetzen. Und by the way, wir hatten ja auch eine laufen, eine sehr kleine, war minimal, aber unsere Webseite verbraucht jetzt deutlich weniger Strom als vorher, weil wir die Bilder und alle möglichen Sachen anders gemacht haben. Und auf jeden Fall unsere Webseite hat ein Siegel, dass wir eine grünere Webseite haben als vorher. Also da gibt es 100 Punkte.
Kommt ja auch auf die kleinen Dinge an, das stimmt schon. Ich habe natürlich noch einen anderen Gegenpol dazu, den ich so ein bisschen beobachtet habe über dieses Jahr und vielleicht auch als Trend fürs nächste, nämlich wieder mehr Mega- und Riesenprojekte, die jetzt nicht immer ESG-Kriterien erfüllen, können sie vielleicht per se schon manchmal nicht, aber gerade in vielen Ländern ist so ein Infrastrukturstau, ja, jetzt kommt gar nicht nur die USA, sondern viele andere auch, also von, keine Ahnung, Kanalleitungssystem über die Stromleitungen, die gerade durch Deutschland verlegt werden für die Energiewende und alles, was dazugehört, sind das ja gigantische Vorhaben, zum Teil Bauvorhaben, zum Teil technische Vorhaben. Und es war auch so ein kleines Takeaway von dieser Cordic Controls Expo, die war in London. Sind natürlich die Briten noch besonders exponiert, weil sie nach dem Brexit versuchen, alles nach Hause zu holen, ja, also wirklich ganze Industriezweige aufzubauen, plus eben ihre Infrastrukturthemen dahinter. Und nebenbei auch so 20-Jahres-Programme mit unfassbaren Budgets, um auch ihre Nuklearbestand wieder mal aufzubauen. Also sorry, dass ich jetzt gegen ESG sozusagen hier mal die andere Facette reinbringe, aber das ist gerade so ein Riesentrend in der Industrie. Das sind so Wirtschaftsförderungsgeschichten in jedem Land, national mit dabei, ja, wo einfach öffentliche Gelder tatsächlich investiert werden, wo aber einfach aufgrund eines stetigen Wachstums gerade Städte, glaube ich, heute einen gigantischen Bedarf entwickeln, sich entweder neu zu erfinden oder auch einfach Dinge zu reparieren, die über 100, 200 Jahre kaputt gegangen sind. Also da sind wir mal ganz gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und das erfordert natürlich auch wieder andere Projektmanagement-Techniken, weil man das manchmal gar nicht auch nur gedanklich fassen kann, was da alles zu tun ist. Ja. Und wie organisiert man solche Projekte, neben den Tools mal abgesehen. Also auch so ein Trend, der jetzt irgendwie in dem Jahr tatsächlich bei mir so angekommen ist, weil ich unglaublich oft damit in Berührung gekommen bin bei unseren Kunden oder eben auch auf solchen Ausstellungen.
Ja, wobei ich würde sagen, klar, Atomkraft ist vielleicht jetzt und Rüstung ist jetzt nicht ESG-konform, aber es gibt andere Dinge, die natürlich in diese Richtung sehr wohl reingehen. Ich meine, das ganze Energiethema, das ganze Thema, ich sage jetzt mal auch, was Wärmerückgewinnung und whatever, was wir Projekte haben, auch bei Kunden, die Systeme bauen damit, bis hin zum Duschwasser, dessen Wärme zurückgewonnen werden soll und Stromgeneratoren in Abwassersystemen, wo plötzlich Turbinen drinnen hängen, die sich ja auch drehen, das fließt ja vorbei und das kann man oft zum Antrieb nutzen. Also, und das sind ja jetzt nicht immer Einzelinitiativen, sondern es sind große Projekte, die Kommunen, und das fällt mir übrigens auch auf, Tatsächlich eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade habe, dass wir eben immer mehr Anfragen auch von Kommunen haben. Wir hatten lange Zeit jetzt keine, also irgendwie Städte oder eben Kommunen, größere Kommunen.
Viele Stadtwerke.
Ja, genau, viele Stadtwerke haben wir echt gerade einen, also Hype ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ist wirklich eine Häufung zumindest schon mal, dass sich da eine ganze Menge Infrastrukturprojekte offensichtlich tun. Wir kriegen jetzt nicht die IT-Abteilung von denen, sondern schon die was draußen machen. Das ist sehr wohl in die Richtung ESG auch gedacht, weil es auf jeden Fall in erster Linie durch Richtung E wie Environment geht, dass da ganz solche Sachen gemacht werden und dass das tatsächlich im Projektmanagement eine Rolle spielt, dass Projektleitende dort auch eben drüber nachdenken müssen, jetzt nicht nur irgendeine Spezifikation zu erfüllen, sondern überhaupt beim Erstellen der Spezifikation zu hinterfragen, ob es da noch Potenziale zu heben gibt, die Richtung ESG funktionieren. Und das ist eben eine Aufgabe, die wir als Trend ganz klar sehen und nicht, dass es einfach nur heißt, ja, ich bin Projektleiter, jemand anders hat mir den Auftrag gegeben, ich mache jetzt, was am Papier steht und schauen wir mal, dass wir durchkommen und dann danke, nächstes Projekt, sondern dass es wirklich darum geht, wie wird es gemacht und auch vor allem auch das Ergebnis, das dann ja lange zurückbleibt. Gerade hier, wenn jetzt Kommunen Infrastruktur sanieren oder neu bauen, das soll dann ja wieder 30 Jahre halten oder länger. Und dann ist eben genau der Punkt, dass es eben vielleicht eben 30 Jahre und nicht 3 Jahre hält, dass man es eben nicht gleich wieder austauschen muss. Also, und das ist eben Aufgabe von Projektteams, die in die Projektteams reingetragen wird mit dem Thema, ja, da ist die Idee, das ist das, was wir vorhaben. Jetzt denkt auch mal selber mit, was könnte man denn sonst noch alles machen? Also das ist definitiv ein Trend, den ich wirklich bei Kunden sehe und nicht nur im Internet lese.
Ja, weil das ja zum Teil auch oder im Großteil auch öffentliche Gelder sind. Das heißt, jeder Steuerzahler ist damit beteiligt und will natürlich auch wissen, was da passiert. Also da ist, glaube ich, auch einfach der Anspruch oder der Druck von außen auch mal darzulegen, was man damit bezweckt und welchen Nutzen man eben auch einer Gesellschaft stiftet, immer da und auch gerechtfertigt, finde ich eine gute Entwicklung, ja, weil man auch vielleicht ein bisschen weniger, sag ich mal, schwarze Löcher in dem Schwarzbuch, das jedes Jahr rauskommt, dann finden wir zumindest nicht mehr ganz so große. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also alle Projektleiter, und das ist ja da, wo viel Geld versenkt wird oder hoffentlich nicht versenkt, sondern eben genutzt wird, also verbaut wird, sagen wir, eben zum Nutzen irgendwie eingebracht wird, dass man da zur Transparenz beitragen kann und dass man da tatsächlich eben, ich meine, Projekte schaffen Änderungen. Ja, jedes Projekt hat eine Änderung oder hat eine Änderung zur Folge, dass das entsprechend, dass man da Einfluss hat und dass der entsprechend auch immer größer wird. Apropos Änderungen, ich hätte noch 2 Themen, nämlich das eine Änderung und das Thema Change Management. Also jetzt ändert sich die Umwelt so stark und so viel und so oft. Das Thema Change Management ist etwas, was wir im Bereich Projektmanagement sehen, dass das immer stärker in den Vordergrund kommt, im Sinne von die Leute, die davon betroffen sind, also von dem, was wir jetzt machen. Ja, wir wollen ja nicht nur Betroffene, sondern Beteiligte, dass die im Rahmen von Projekten wirklich besser einbezogen werden und dass man da viel stärker darauf Rücksicht nimmt. Also Stakeholder Management gab es schon immer, aber das Thema Change Management, dass man jetzt wirklich auf die Veränderung eingeht, was mit diesen Leuten und deren Umwelt passiert, ist etwas, was sehr stark in den Vordergrund kommt und das betrifft uns übrigens ja auch, weil wir Projektmanagement-Tools einführen. Wir sehen ganz klar, dass wir Kunden haben und immer mehr Kunden haben, die sagen, ja, schön, was wir da einführen, aber wir haben ja schon was. Wie kriegen wir denn die Leute jetzt von der alten Welt in die neue Welt? Früher hätte man gesagt, wieso, bist du installiert? Die sollen es jetzt nutzen, bei der Schulung waren sie auch, los geht's. Und da hat man erkannt, dass das nicht so lustig ist. Und der Nutzungsgrad der Software, die wir dann auch zur Verfügung stellen, oder das der gesamten Projektmanagement-Implementierung, die wir da machen, dass der in Vergangenheit manchmal nicht so hoch war, wie man sich's gedacht hat. Da sehen wir ganz klar, dass das besser
wird. Naja, das ist ein Akzeptanzthema und wir reden ja klar von Change Management und manchmal in der reduzierten Version von Benutzerakzeptanz, die wir natürlich auch in unseren Einführungsprojekten inzwischen fest verankert haben. Da gibt es immer einen Bestandteil, der hat mit dem Thema Projektmarketing zu tun. Ja, klingt seltsam, die haben es doch schon gekauft. Ja, vielleicht von uns, aber intern hat es noch keiner gekauft. Das heißt, man muss auch intern dafür Sorge tragen, dass die Botschaft ankommt, dass jemand gut über die Dinge spricht, die dort geändert und eingeführt werden. Das ist, glaube ich, was Wichtiges. Dann Projektkommunikation wirklich auch als Handwerk, das mal vorher aufgeschrieben wird. Alle 2 Wochen informieren wir in diesem Format und in dieser Sprache. Und auch da hören wir ja immer wieder von unseren Change-Management-Spezialisten im Unternehmen. Man muss Sachen 5 bis 7 Mal sagen, bis sie angekommen sind. Auch wieder zum Thema Kommunikation. Ja, was sage ich und was höre ich? Also gerade diese Benutzerakzeptanzthemen beim Einführen eines neuen Tools sind wichtig. Aber Change-Management geht ja weit darüber hinaus, dass man eben auch für jeden tatsächlich darstellt, was sich persönlich ändern wird. Ja, arbeite ich anders? Und wir alle sind ja so, wenn man sich in einer Ecke mal eingeigelt hat, dann will man ja ungern aufstehen und sich in die andere Ecke setzen. Wozu eigentlich? Also da muss man auch die Leute wirklich mal hervorlocken und ihnen einen Wert anbieten. Ob sie ihn dann annehmen, ist eine Sache, aber zumindest anbieten muss man ihnen. Das hast du davon, ja, wenn du mitgehst mit dieser schönen neuen Welt und mit diesen neuen Werkzeugen, die wir auch haben, weil manche Dinge auch ja tatsächlich einfacher werden. Aber man muss es auch mal zulassen.
Apropos zulassen und Änderungen und so weiter. Also ja, Akzeptanz und so weiter. Und was machen wir denn eigentlich, wenn wir eine Software für Projektmanagement implementieren? Wir schaffen eigentlich ein Frühwarnsystem, oder? Ich meine, wenn alles normal läuft, wie es geplant ist, kein Thema. Dann schaffen wir damit zwar Transparenz und Struktur, das ist auch gut. Aber in Wirklichkeit wollen wir ja, dass wir nicht zu spät eine rote Ampel sehen. Wir wollen nicht zu spät entdecken, dass Budgets nicht mehr ausreichen, sondern wir wollen es rechtzeitig haben. Wir wollen Frühwarnsystem haben. Und genau zum Thema Change finde ich in der letzten Zeit, wobei es ist jetzt vielleicht auch von uns selbst gefärbt, weil wir dieses Thema selber stark vorantreiben, nämlich Frühwarnsystem heißt, ich setze eine Ampel, die nicht grün ist, oder? So, und wenn jetzt aber die Ampel sogar rot ist, Thomas, du schmunzelst schon, genau. Wir haben jetzt schon seit längerer Zeit uns einfach mal gefragt, so eben wie effektiv, jetzt tatsächlich effektiv im Sinne von Wirkung ist denn das Frühwarnsystem, werden rote Ampeln denn tatsächlich ehrlich gesetzt? Und da sehe ich einen klaren Trend, zumindest, dass offener darüber gesprochen wird, warum und wie eine Ampel überhaupt gesetzt wird. Also jetzt ausgehend vom Change Management, dass man den Leuten nicht nur sagt, hey, da ist eine Spalte, kannst du aus einer Dropdown-Liste eine Farbe auswählen, sondern dass man auch sagt, warum, weshalb und was passiert danach und so weiter. Genau, Thomas, wir haben Webinar ein paar Erfahrungen gesammelt. Ich fand das extrem interessant. Erzähl mal.
Ja gut, bei den Umfragen hat sich ja mal gezeigt, ich glaube vor einem Jahr noch war die Hälfte, glaube ich, der Meinung, nee, das ist bei uns nicht gewünscht, und die anderen haben gesagt, na, was mache ich denn damit? Also gut 3/4 haben gesagt, nee, das ist kein gangbarer Weg. Ich glaube, in diesem Jahr war es schon mal deutlich anders. Also wie du schon sagst, da lernt man damit umzugehen, wenn man sich im Vorfeld halt auch überlegt hat, was machen wir denn jetzt, wenn eine rote Ampel auftaucht? Ja, sieht es irgendjemand, führt dazu, dass jemand benachrichtigt wird und reagiert vielleicht auch eine Geschäftsführung auf eine rote Ampel, die ein Projektleiter setzt, weil er nicht die Ressourcen kriegt, die er gerne hätte. Also das kann ja dann tatsächlich nur bedeuten, dass man es entweder ignoriert, dann wird es keiner mehr setzen, oder dass man sagt, ja, lieber Projektleiter, du kriegst diese Ressourcen nicht, weil wir aus einer Portfolioentscheidung heraus anders entschieden haben. Das Projekt muss gestreckt oder verschoben werden. Die rote Ampel ist berechtigt, wir haben es gehört, wir haben es wahrgenommen, kannst wieder auf gelb setzen und deinen Projektplan leider um 3 Monate verschieben. Also ich glaube, dieses durchgängige Behandeln von roten Ampeln und dass man den Leuten, die damit arbeiten, auch wirklich zeigt, dass man darauf reagiert, das ist wichtig. Man wird nicht alles lösen können, ja, was zu einer roten Ampel geführt hat. Man muss aber wenigstens sagen, verstanden, Problem ist da, wir können es beseitigen oder wir können es nicht beseitigen, wir müssen damit klarkommen. Ist ja auch Teil eines Projektmanagements, ja, dass man auch mal um einen Stein drumherum fährt, statt drauf zu fahren.
Genau, das heißt, der Trend ist also zum einen der, dass wir feststellen, wie du gerade sagst, dass man besser damit umgeht, wenn es rot ist und das nicht einfach ignoriert und sagt, jetzt haben wir schon so viele rote Ampeln, ich kümmere mich trotzdem um die drei Top-Projekte und die restlichen roten, meine sind rot, da können wir nichts machen. Das ist irgendwie so eine Resignation, die ich in letzter Zeit weniger sehe, sondern es ist aktiv, dass man sich darum kümmert. Die Leute haben keinen Bock mehr auf so einen Schwachsinn und fragen sich, wieso soll ich es setzen? Passiert ja eh nichts, also da tut sich wirklich was. Und auf der anderen Seite aber umgekehrt, man hat es ja früher eben auch vielleicht zu spät gesehen, weil eben die rote Ampel sozusagen als No-Go auch ganz stark behandelt wurde. Und das ist der Trend, den wir sehen in den Umfragen, dass das besser wird, wenn wir fragen, so setzt ihr rote Ampeln ehrlich? Dann ist die erste Antwortmöglichkeit immer, ja, da sind wir ehrlich. Und das war mal weniger als die Hälfte. Jetzt ist es mehr als die Hälfte in den Umfragen, die wir so machen. Und die Gründe von wegen, ja, was sollen die anderen denn denken, wenn ich eine rote Ampel setze und so, das wird immer weniger. Das heißt also, der Trend lautet, wir gehen ehrlicher damit um, weil ja auch die ganze Welt sich irgendwie in die Richtung dreht, dass man transparenter ist und auf Sachen hinweist. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass man sich wie in einer roten Ampel auf die Straße kleben muss, aber auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge Leute, die deutlich auf Sachen hinweisen, wie auch immer das ankommt in der Bevölkerung. Die Diskussion
auch gehört nicht werden.
Die aber auch gehört werden. Darum geht es. Also es passiert etwas. Und das ist in Projekten eben auch so. Also jetzt, okay, großer Kreis, aber darum geht es, dass in Projekten tatsächlich als Trend wahrnehmbar rote Ampeln ehrlicher gesetzt werden und auch dann tatsächlich mehr passiert. Also ist meine echte Wahrnehmung. Genau, aber.
Naja, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist ja Projektmanagement jetzt nicht Balkenschubsen oder Terminpläne malen, sondern Konflikte erkennen, aufgreifen und lösen. Ja, da muss man sicher kreativ sein. Das hat man vorhin schon mit dem, sag ich mal, Lösungskompetenz. Aber ich denke, man muss immer auch erkennen, dass da irgendetwas nicht funktioniert, was man sich mal so ausgedacht hat. Und das Projekt per se ist ja auch eine neue und durchaus auch einmalige Geschichte. Also werden immer Dinge kommen, die man nicht bedacht hat und die auch nicht funktionieren. Aber das ist ja die eigentliche Kunst eines Projektlers, dass das dann auch entsprechend zur Hand haben, zu eskalieren und ansonsten halt die üblichen drei Dinge, also die Kraft, die Dinge zu ertragen, die man nicht ändern kann, die Kraft, die Dinge zu verändern, die man ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das gilt hier genauso ja, genau. Wie im Leben.
Genau, dann kommen wir zum Abschluss noch genau zu einem Punkt. Du hast ja schon angesprochen, warum die Ampeln noch rot sind, weil man die Ressourcen kriegt oder nicht kriegt. Das ja, heiße Thema Ressourcenmanagement, das heiß im Sinne von ja, wie so eine heiße Kartoffel, oder? Das wird so rumgeschubst. Ja, Ressourcenmanagement würden wir gerne machen, aber ist ganz schwierig. Haben wir schon mal versucht, hat nicht geklappt, weil ja 100 Gründe, bis zum ehrlichen Grund auch, dass manche einfach die Transparenz auch gar nicht haben wollen, beziehungsweise dass halt einfach man sich aber auch nicht raus sieht, da jetzt wirklich was zu lösen. So, und den Trend, den ich hier klar sehe, den wir schon vor vielen Jahren angefangen haben und den wir jetzt aber immer auch in unserer eigenen, ich sage jetzt mal Sprache noch weiter jetzt eben nicht nachschärfen, sondern lockern müssen in Wirklichkeit, nämlich Ressourcenmanagement ist nicht die Königsklasse im Sinne von Schwierigkeit, es ist die Königsklasse im Sinne von Erfolg und das muss man gar nicht schwierig machen, es kann ganz einfach sein. Und das ist was ich auch sehe, dass wirklich alle mit Ressourcenmanagement, mit Ressourcenproblemen zu kämpfen haben, also wirklich durch die Bank, egal groß, klein, dick, dünn, neue Firma, alte Firma, whatever, auch branchenunabhängig. Aber der Trend, den ich sehe, ist, dass es tatsächlich, also dass man mit einfacherer Planung überhaupt ins Rennen geht und das ist das, was wir schon immer sagen, bitte macht es vollständig und gut genug, aber lasst keine Lücken, weil ein Ressourcendiagramm, wo nicht alles drinnen ist, brauche ich mir nicht anschauen. Das ist einfach Schwachsinn, das ist auf jeden Fall falsch. Aber die Idee, mit einer groben Planung reinzugehen, und das ist ja auch bei einem Tool von uns, bei PPP, so, dass wir dort eine detaillierte Ressourcenplanung haben oder auch eine sehr grobe. Und witzigerweise, ganz viele Kunden sagen, nee, die grobe reicht mir, ist wunderbar. Also grob auf Projektebene vielleicht sogar, pro Projekt, ja. Pro Person, pro Skill vielleicht sogar. Also wirklich grob anfangen.
Und pro Monat und feiner muss ich es gar nicht machen, ja.
Genau, und das ist ein ganz klarer Trend und die Geschichte auf der anderen Seite aber eben auch, dass man sagt, ja, wir müssen aber die Entscheidungsträger, meine fast alle arbeiten in einer Matrix, dass die Entscheidungsträger die Ressourcen haben, jetzt auch wirklich schon langsam aufwachen und sagen, ja, ihr führt ein Projektmanagementsystem ein, hey, da geht es auch um Ressourcenmanagement, das sind übrigens meine Leute, die ihr da verplant, da habe ich schon ein Wörtchen mitzureden und nicht erst, wenn es hinterher knirscht, sondern dass Teamleitende und Abteilungsleitende, die also in der Matrix ja die Ressourcen besitzen, die wir in Projekten brauchen, dass die aufgrund ihrer Linienfunktion auch ja entscheiden können, Müller geht von den 160 Stunden, die er hat, 2 Tage in Urlaub, hat 4 Tage in dem nächsten Monat was für allgemeine Sachen in meiner Abteilung zu tun und die anderen Zeiten verteile ich jetzt aufs Projekt. Und zwar von oben. Von unten an den Projekten wird gemeldet, was brauchen wir denn alles? Das kann man auf Task-Ebene nicht lösen. Das haben Gott sei Dank die Leute erkannt. Das ist ein Irrsinn. Aber ja. Man kann von oben aus der Linie heraus den Kuchen verteilen. Wie beim Kindergeburtstag. Ja, da steht eine Torte in der Mitte. Es sind 10 Kinder da und jeder kriegt ein Stück. Und wenn er ein zweites möchte, geht es vielleicht noch. Aber vielleicht bei 12 Stück ist Schluss. Also 2 Leute, 2 von den 10 Kindern, die da sind, können 2 Stück haben. Und alle anderen, ja, kriegen kein zweites Stück. Das heißt, die müssen nehmen, was da ist. Und diese Ressourcenverteilung ist etwas, was endlich angekommen ist.
Ja, erfordert natürlich einen aktiven Part, genau dieser Teamleitenden, was aber, glaube ich, durchaus auch deren Anspruch ist. Und führt natürlich zum anderen dazu, dass möglichst viel Konflikte schon in einem Team oder einer Abteilung gelöst werden, wenn genug da ist. Aber es werden immer rote Flecken übrig bleiben, die dann natürlich in ein Portfolio-Management nach oben steigen müssen, um dort entschieden zu werden. Und das ist ja genau, was wir auch erreichen wollen, dass man diese Transparenz im Ressourcenmanagement schafft, aber eben auch dieses aktive Partizipieren, übrigens immer wieder, ja, nicht nur einmal, sondern eben jeden Monat typischerweise oder auch häufiger, weil ich natürlich dann auch meinen Beitrag zu diesen Projekten aus der Abteilung oder aus dem Team heraus leiste. Es ist ja auch eine schöne Sache zu sehen, was da passiert. Und keiner kann hinterher sagen, aber du hast mir doch den Meier für nächste Woche zugesagt oder nächsten Monat. Nein, habe ich nicht. Schau hier rein, das haben wir vereinbart. Dein Projekt ist bloß eine Woche später dran. Sorry, müssen wir halt wieder drüber reden. Das kann man damit tatsächlich erreichen.
Genau, und apropos drüber reden, ich glaube, wir haben genug geredet. Wir haben, glaube ich, eine gute halbe Stunde oder ein bisschen länger zusammengekriegt und ich glaube, das reicht auch zum Zuhören. Insofern, ja, ich hätte gesagt, wir haben ganz viele Trends, die wir gesehen haben, gestreift von dem, was wir so sehen. Ich hoffe, es war was für unsere Hörer dabei. Vielleicht sagen sie an mancher Stelle, ja, genau, sehe ich auch so. Danke, fühle ich mich bestärkt. Und übrigens, wenn Sie andere Sachen haben, melden Sie sich bei uns. Wir diskutieren auch gerne mal über neue Themen, die wir noch nicht so sehen. Soll ja zwar eine Einbahnstraße, so ein Podcast sich anzuhören, gibt leider keinen Rückkanal, aber den können Sie nutzen, indem Sie sich bei uns melden. Es sind immer interessante Dinge. Und insofern danke fürs Zuhören und ein erfolgreiches Jahr.
Vielen Dank für die Teilnahme und viele spannende Themen auch in 2024.
Tschüss.
Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.